Als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, hatte ich im Internet einen Artikel gelesen zum Abendmahl und blätterte dann ganz so wahllos weiter und stieß dann auf eine Anzeige: Kommen Sie ins Abendmahl. Ich denke, was will der denn oder die denn von uns? Was ist denn das für eine Kirche? Nein, es war keine Kirche, es war ein Restaurant. Das Restaurant hieß Abendmahl und bewarb dann alle möglichen leckeren Speisen. Soweit ist es schon gekommen, dass Menschen Restaurants Abendmahl nennen, wahrscheinlich, keine Ahnung, dass es irgendwie das Abendmahl auch in der religiösen Szene eine kleine doch Bedeutung hat. Aber wie das so ist mit dem Abendmahl, nicht jeder versteht, was da eigentlich geschieht. Da war zum Beispiel Taufe in Kroatien. Ein junger Mann ist zum lebendigen Glauben gekommen und ließ sich taufen. Und anschließend wurde Abendmahl gefeiert. Nun hatte der gute Mann keine Ahnung, was denn eigentlich das Abendmahl ist. Ihm wird ein Teller gereicht, wo kleine Brotstücke drauf liegen, mit der Aufforderung, nimm und iss. Denkt noch gut, nimmt er sich ein Stück und isst. Kurze Zeit später wird ihm der Kelch mit Wein gereicht, nimm und trink. Und er wundert sich, steht auf, dreht sich zur Gemeinde um und sagt, na dann Prost. Gluck, 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 weg war der Kelch. Ja, dumm gelaufen. Man hätte ihm vielleicht doch ein wenig sagen müssen, was denn eigentlich das Abendmahl ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir es wissen, was das Abendmahl ist, welche Bedeutung es hat. Aber es scheint eben doch nicht ganz so klar zu sein, denn über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg hat die Christenheit sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn es darum geht, miteinander über die Konfessionsgrenzen hinweg Abendmahl zu feiern. Bis heute ist das zwischen den großen Kirchen kaum möglich. Wir wollen ein wenig über das Abendmahl nachdenken. Was ist es? Wer darf es nehmen? Wer darf es nicht nehmen? Darf es überhaupt jemand nehmen? Wer hat es eingesetzt? Wo kommt es her? Ein paar Fragen, die ich mit uns einmal durchgehen möchte. Zuerst einmal, gehen wir nochmal einen weiter. Da wollte ich hin. Nein, dahin. Als es Abend war, setzte Jesus sich mit seinen 12 Jüngern an den Tisch. Während sie aßen, sagte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Während sie aßen, nahm Jesus ein Laibbrot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und er nahm einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte. Ich werde kein Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich wieder mit euch in meines Vaters Reich davon trinken werde. Dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus an den Ölberg. Und bekanntlich setzte dort ja dann die Passion unseres Herrn Jesus Christus ein, sein Leiden, sein Sterben, Kreuzigung, Auferstehung und so weiter. Die erste Frage, die mich bewegt, ist, wer sitzt hier eigentlich am Tisch? Jesus mit 12 Jüngern. Auch der Verräter Judas ist dabei. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, könnte es so verstanden werden, dass Judas nur das Brot nimmt und nicht mehr den Wein. Das ist für manche Theologen eine sehr wichtige Aussage, denn definitiv war Judas kein gläubiger Mann. Definitiv nicht. Trotzdem sitzt er am Abendmahl und nimmt mit teil. 3 Jahre lang waren seine Jünger mit Jesus unterwegs. Einige werden schon gläubig gewesen sein, aber definitiv noch nicht alle. Von Thomas wissen wir es relativ sicher und auch von Johannes übrigens, wo wir im Johannesevangelium nachlesen können, im 20. Kapitel bei der Auferstehung Jesu, erst als er sieht, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt. Dort steht der Text, er sah und er glaubte. Erst an dem Punkt fing er wirklich an zu begreifen, wer ist Jesus eigentlich. Dort setzte eigentlich der wirklich tiefe Herzensglaube ein. Aber wir müssen es ganz ehrlich bekennen. Wir wissen es nicht. In der Situation, als Jesus mit seinen 12 Jüngern am Abendmahlstisch saß, wissen wir nicht, wer war schon gläubig und wer war noch nicht gläubig. Und das müssen wir als Spannung auch aushalten. Was sitzen denn da für Typen? Da sitzen Rebellen und Kritiker und ehemalige Zöllner und politische Querköpfe und Machtmenschen, Zweifler neben tief gegründeten Denkern, dominante Typen wie Petrus oder Zartbeseitete wie Johannes. Äußerlich und charakterlich völlig unterschiedliche Personen. Sie sitzen am Tisch mit dem Herrn zusammen und halten das gemeinsame Mahl, zuerst das Passamahl, jüdischer Ritus, und aus dem Passamahl stimmt er dann das Abendmahl ein. Für die, die es nicht, den Hintergrund nicht so ganz kennen, das Passamahl war gestiftet worden am Tag, bevor das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und dort musste ein Tier geschlachtet werden und Blut an die Pfosten des Hauses gestrichen werden. Und wo dieses Blut an den Pfosten des Hauses gestrichen war, ging der sogenannte Todesengel vorbei, während alle anderen starben. Nur dort in dem Haus gab es kein Leid. Ein Zeichen der Erlösung, dass Gott sein Volk nun in eine gute Zukunft führt. Und dieses Bild benutzt Jesus jetzt und sagt, und ihr in der neutestamentlichen Zeit sollt, indem ihr das Abendmahl nehmt, daran denken, was an Erlösung für euch geschehen ist. Wiederum mit dem Blut. Ich gehe da nachher noch näher drauf ein. 3 Jahre lang unterschiedliche Personen mit Jesus zusammen. Und am Vorabend des Todes sitzt er mit ihnen zusammen als sichtbares Zeichen der Verbundenheit und stiftet das Abendmahl. Und so wird das Abendmahl zuerst einmal zu einem Verbindungspunkt zwischen Jesus und den Menschen. In diesem Fall den Jüngern. Und dieser Gedanke ist eigentlich der zentrale Gedanke des Abendmahls. Das Abendmahl verbindet Jesus mit den Menschen. Das ist der Gedanke, den Jesus hier aufzeigen möchte. Ich werde gehen, ich werde euch verlassen, ich werde nicht wiederkommen, ihr werdet mich zwar nach der Auferstehung nochmal sehen, aber ich bin im Prinzip heute am letzten Tag mit euch zusammen. Danach seht ihr mich nicht mehr. In Klammern. Nach der Auferstehung zeigte sich seinen Jüngern zweimal, aber das ist da ist er nicht Tage oder Wochen lang mit ihnen zusammen, sondern er kommt kurz und ist wieder weg. Und er sagt, als sichtbares Zeichen zwischen mir und uns gibt es das Abendmahl, das ist das Zeichen, dass wir beiden miteinander Verbindung haben. Und Jesus Christus ist der Einladende. Er möchte mit seinen Jüngern Gemeinschaft haben und immer wenn wir das Abendmahl feiern, wie heute auch, ist es zuerst einmal Ausdruck der persönlichen Gemeinschaft mit Jesus. Gehen wir an der zweiten Frage nach. Wer darf denn eigentlich am Abendmahl teilnehmen? In Lukas 22 lesen wir, Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch, und hier meint er seine Jünger, zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Jesus lädt Menschen ein, mit ihm das Abendmahl zu feiern, die ihn persönlich kennen. Jetzt haben wir hier eine Spannung, die versuchte ich ja gerade aufzuzeigen. Alle 12 Jünger kennen Jesus persönlich. Das heißt, sie haben irgendwie eine Beziehung zu ihm. Und damit gilt das Abendmahl denen, die auch eine Beziehung in irgendeiner Weise zu Jesus haben. Jetzt ist die zweite zentrale Frage, wie sieht denn diese Beziehung aus? Ist es nur eine rein oberflächliche, wie sie Judas zu Jesus hatte? Ist es eine zweifelnde, wie sie Thomas zu Jesus hatte? Ist es eine politische, wie sie vielleicht ein anderer Jünger zu Jesus hatte? Oder ist es eine echte Herzensbeziehung, wie sie vielleicht 2, 3 andere Jünger zu Jesus hatten? Und diese Frage können wir leider nicht beantworten, weil die Bibel sie uns nicht beantwortet. Wir sehen aber, dass Jesus mit denen, die ihn kennen, Abendmahl feiert. Soweit einmal der biblische Befund. Ich lasse die Frage bewusst offen, weil ich kann sie auch nicht beantworten. Ganz ehrlich nicht. Wenn wir aber die Textpassagen lesen, die uns das Neue Testament zum Abendmahl sagt, wird deutlich, dass jeder Mensch eingeladen ist, am Abendmahl teilzunehmen, der diese persönliche Beziehung zu Jesus hat. Und nun sind wir in den Konfessionen durchaus unterschiedlich, wie wir dieses Wort persönliche Beziehung deuten. Die einen deuten es ganz eng. Da wird also extremst geprüft, wie intensiv denn diese persönliche Beziehung ist. Zum Beispiel hat unsere Kirche, die FEG, noch vor dem Zweiten Weltkrieg wirkliche Ausweiskontrollen gehabt. Man musste seine Mitgliedsbescheinigung mitbringen. Die wurde kontrolliert und sonst durfte man nicht am Abendmahl teilnehmen. Ja, so eng war das bei uns mal gefasst. Andere Kirchen und Gemeinden haben, du kennst Jesus irgendwie persönlich, kannst deinen Namen gerade mal buchstabieren, okay, nimm's Abendmahl. Merkt ihr, in dieser Spannung gedeiht es. Und in dieser Spannung leben auch die verschiedenen Konfessionen miteinander. Und dann kommt auch noch unterschiedliches theologisches Verständnis dazu. In der katholischen Kirche gibt es zum Beispiel keinen Wein. Nur, man nimmt nur Anteil am Leib Christi, aber nicht an der Erlösung, weil die Erlösung durch den Priester vermittelt wird. Also nimmt der Priester den Wein. In der evangelischen Kirche sehen wir das anders. Ihr merkt, es sind auch noch unterschiedliche Verständnisse da. Wer darf teilnehmen? Der, der von Jesus Christus persönlich eingeladen ist, ist meine Antwort. Und wenn ich mich von Jesus eingeladen weiß, hier heute und jetzt am Abend mal teilzunehmen, herzliche Einladung im Namen Jesu, dann macht es auch. Okay, das ist das für mich. Noch ein Beispiel. In meiner ersten Dienststelle gab es eine alte Schwester, eine ganz tiefgläubige, wirklich liebevolle Frau, gar keine Frage. Aber sie hatte eine kleine Eigenart an sich. Sie meinte zu entscheiden, wer ist denn gläubig und wer ist nicht gläubig. Neben ihr saß ihr Mann, von dem sie klar wusste, der ist nicht gläubig, obwohl ich da so meine Zweifel hatte damals. Daneben saß ihr Sohn, von dem wusste sie auch nicht so genau, ob der gläubig war. Dann saß da noch ein Verwandter, von dem sie natürlich auch wusste, dass sie nicht gläubig waren. Sie nimmt das Abendmahl, steht auf, geht 4 Stühle weiter und reicht es dann weiter. Frei nach dem Motto, ihr 4 bitte nicht. Das gehört sich nicht. Ich muss es dem Nächsten reichen, denn die Bibel sagt unmissverständlich, ein jeder prüfe sich selbst. Ich habe nicht den Auftrag, dem anderen zu sagen, du bist würdig oder unwürdig oder darfst teilnehmen oder darfst nicht teilnehmen, weil der Einladende ist nicht der Pastor, der Ältestengast oder die Gemeinde, sondern der Einladende ist Jesus. Und wenn ich mich von Jesus eingeladen weiß, dann darf ich zum Abendmahl kommen. Was feiern wir denn da eigentlich? Dritte Frage. Zuerst einmal geht es, wie ich schon sagte, um die Gemeinschaft mit Jesus. Jesus und die Jünger feiern Gemeinschaft. Eine bunte, durchaus unterschiedliche Truppe sitzt da zusammen und feiert Abendmahl. Was tun wir im Abendmahl? Wir denken zuerst einmal an Jesus und malen uns vor Augen, was er für uns getan hat. Der erste große Theologe der Urkirche hat das Abendmahl im 1. Korinther 11, Paulus, einmal so beschrieben. Kleine Nuance noch vorweg. Die erste Gemeinde in Korinth, die ersten Christen in Korinth, waren so eine bunte Truppe, die wirklich aus dem tiefsten Heidentum zum Glauben gekommen ist. Und vieles überhaupt nicht verstanden hat. Und viele Elemente des Heidentums und ihrer Gebräuche auch mit hineingenommen haben in die Gemeinde. Aber auch sie lebten in einer Zeit, in der die Reichen nicht arbeiteten und die Armen arbeiten ließen, im Regelfall Sklaven. Und die Reichen hatten Zeit. Und man versammelte sich nachmittags zum gemütlichen Teekränzchen, Kaffeepläuschen, hatte noch so sein Grillfleisch schon mit und die 2 Flaschen Wein auch. Und dann wurde irgendwann der Grill angeschmissen, dann wurde gegessen und getrunken und irgendwann nach getaner Arbeit kamen dann die müden Arbeiter dazu, die Sklaven, völlig abgearbeitet. Die einen waren schon richtig vollgefressen, so sagt es Paulus wörtlich in dem Text. Und auch betrunken und die anderen kriegten kaum was. Und dann feierte man Gottesdienst und Abendmahl. Und da hat Paulus gesagt, ey Leute, das ist unwürdig. So kann man das Abendmahl nicht feiern. Wenn wir vor Jesus treten, dann treten wir gemeinsam vor Jesus. Und nicht die einen sind nicht betrunken und vollgefuttert und die anderen sind hungrig, sondern macht das bitte anständig. Trennt bitte das Abendmahl im Sinne des Gedenkens an Jesus von dem Abendmahl im Sinne des Essens. Trennt das bitte. Und wenn ihr das trennt und in einer vernünftigen Art und Weise vor Jesus tretet, dann seid ihr als Gemeinde würdig. Ein jeder prüfe sich selbst. Sind wir es? Der Text sagt, 1. Korinther 11, ich lese es mal in Auszügen, das Folgende hat der Herr selbst zu mir gesagt, schreibt Paulus, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er, der Herr, eine Laib Brot, und nachdem er das Dankgebet gesprochen hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und dieser Text übrigens erscheint auch an anderer Stelle in der Bibel. Die Nuance, prüft euch bitte, ob ihr würdig seid, findet sich nur im Korintherbrief. Und das ist in Anlehnung an den Missbrauch des Abendmahls zu deuten. Weil wir müssen den gesamten Text lesen und der gesamte Text lässt gar kein anderes Ergebnis zu. Ja? Was tun wir im Abendmahl? Zuerst einmal erinnern wir uns an Jesu Leiden und Sterben. Es wird uns wieder bewusst, Gott hat durch Jesus Christus das große Erlösungswerk geplant und Jesus hat es am Kreuz von Golgatha vollbracht. Dicke, dicke Eisennägel haben seinen Körper durchtrieben. Er musste für meine Schuld sterben. Und das darf uns im Abendmahl auch mit einer großen Betroffenheit bewegen. Meine Schuld hat Gott handeln lassen müssen und Jesus ist für mich freiwillig ans Kreuz gegangen. Und insofern ist es völlig okay, wenn im Abendmahl nicht nur eine Halleluja-Stimmung ist, sondern auch eine Betroffenheit und Traurigkeit da ist. Ja, je nachdem wie Menschen, was uns gerade in der Situation wichtig ist. Manchmal ist es eben das Leiden Jesu, was uns sehr, sehr betroffen macht. Und das Sterben. Für mich hat er es getan. Wir bekennen uns als zweites zur Auferstehung. Wenn wir Wein trinken oder Traubensaft, je nachdem, symbolisieren wir, dass wir Anteil haben an der uns geschenkten Versöhnung. Gott hat uns als sein Kind angenommen. Er schenkt uns das ewige Leben nach unserer leiblichen Auferstehung. Und Jesu vergossenes Blut ist ein Symbol, dass mir diese Auferstehung geschenkt wird. Ich kann sie mir nicht verdienen. Ich bekomme sie geschenkt von Gott, wo ich mein Leben vor ihm mit durch Jesus Christus in Ordnung gebracht habe, wo ich selber Vergebung empfangen habe, die Jesus mir am Kreuz erwirkt hat, bekomme ich dieses Geschenk. Auferstehung ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Freude spielt damit. In dem Moment, wo Jesus auferstanden ist, ist Freude da, weil auch ich auferstehen darf. Und im Abendmahl denken wir nicht nur an das Leiden und Sterben, sondern auch an die Auferstehung. Und da darf auch in einer Abendmahlsfeier eine Halleluja-Stimmung sein. Eine Freude da sein. Wir verkünden, dass wir Jesus persönlich kennen als drittes im Abendmahl. Ja, wenn Jesus uns in die Gemeinschaft zu sich ruft, dann muss ich ihn auch kennen. Sonst kann ich nicht in die Gemeinschaft gehen. Ich muss ihn kennen. Ich habe verstanden, was Jesus für mich persönlich getan hat. Ich habe verstanden, was das Zeichen des Brotes ist. Jesus gibt sein Leib für mich zur Erlösung. Und ich habe verstanden, was das Blut Jesu bedeutet. Zeichen der Vergebung, der Erlösung. Und ich bekenne, dass ich damit auch zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi gehöre. Denn er ruft ja nicht nur mich und uns, sondern er ruft ja weltweit in die Gemeinschaft zu ihm durch das Abendmahl. Und wir prüfen uns als viertes, wie wir persönlich zu Jesus stehen. Und hier kommt uns der Korinthertext wieder zugute, wo steht, wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und Blut des Herrn schuldig. Deshalb sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot essen aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot essen aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch selber zum Gericht. Das Abendmahl ist ein Prüfstein. Wie ist meine persönliche Beziehung zu Jesus? Und wie gehen wir mit dem Abendmahl als Gemeinde um? Das ist ja der Korinthertext. Ist das so ein lockeres Ding, was so nebenbei mitläuft, neben Alkohol und Grillen? Oder ist das etwas Besonderes, abgekoppelt davon? Wie stehe ich zu Jesus? Paulus bittet jeden, der am Abendmahl teilnimmt, einmal ganz persönlich zu prüfen, wie ist meine Beziehung zu Jesus. Es geht hier nicht darum, ob wir sündlos sind. Das geht sowieso nicht, denn wir sind nun einmal Sünder, wenn auch begnadigt. Es geht auch nicht darum, dass wir einen gewissen Grad an Heiligkeit haben. Wer will denn das messen? Der Pastor? Der Ältestenkreis? Eine Kirchenordnung? Wer will das messen, was der Grad der Heiligkeit ist? Können wir nicht messen. Geht nicht. Ja? Habe ich heute Stress mit meiner Frau? Nein, habe ich nicht, aber stell dir mal vor, ich hätte heute. Ist das noch gerade ausreichend, dass ich das Abendmahl nehmen kann? Oder ist das Millimeter überschritten, dass ich unwürdig wäre? Merkt ihr, was wir tun, wenn wir in solche Gedankenspiele kommen? Wir fangen an, das Abendmahl als einen Gradmesser der Heiligkeit zu nehmen. Und das will Jesus auf keinen Fall. Sonst hätte er einen Judas nach Hause geschickt, einem Thomas gesagt, geh du mal vor die Tür oder anderen. Aber ihr vier oder fünf, die jetzt schon so weit seid, mit euch feiere ich jetzt das Abendmahl und ihr müsst es dann weitergeben. Hat er nicht. Er hat auch mit Judas Abendmahl gefeiert. Und mit anderen. Und das entspannt kolossal, oder? Ich, Jörg Hartung, bin eingeladen von Jesus, so wie ich bin, zum Abendmahl zu kommen. Und jetzt könnt ihr und sie ihren Namen einsetzen. Wenn Jesus euch einlädt, ihr seid herzlich willkommen. Eine vierte Frage. Was ist denn das Abendmahl nicht? Die beiden großen Kirchen haben bis heute Probleme, überhaupt Abendmahl miteinander feiern zu können, weil theologische Grundsätze ganz schwierig sind. Theologische Grundsätze, die unüberbrückbar scheinen bis heute. Was ist das Abendmahl nicht, beziehungsweise was tut es nicht? Im Abendmahl werden keine Sünden vergeben. Sündenvergebung ist ein einfaches Gebet vor Gott. Herr, hier bin ich, bitte vergib mir. 1. Johannes 1, Vers 9 würde die klassische Bibelstelle dazu sein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber das Abendmahl vergibt keine Sünden. Zweite Aussage. Im Abendmahl ist Jesus nicht leibhaftig anwesend. Ich kann der evangelischen Konsubstantiationslehre beziehungsweise der katholischen Transsubstantiationslehre, in Klammern Wandlung, vergesst diese Worte ganz schnell wieder, nicht folgen. Sie lehren, dass Brot und Wein unter der segnenden Hand des Priesters oder des Pastoren sich in Leib und Blut Jesu wandelt, beziehungsweise dass Jesus in diesen Zeichen real präsent ist. Aber das kann ich von der Bibel her nicht deuten. Brot und Wein sind Symbole. Aber Jesus ist in diesen Zeichen nicht leibhaftig präsent. Und damit ist das Abendmahl als nächste Aussage auch kein Sakrament. Ein Sakrament ist eine heilsnotwendige Handlung, ohne die man nicht in den Himmel kommt. Der Schächer vom Kreuz, der neben Jesus geboren wurde, den haben sie auch nicht abgenommen, noch schnell das Abendmahl reingedrückt und eine Taufe gegeben und dann wieder angehängt. Haben sie nicht. Der ist so gestorben und der ist bei Jesus in der Ewigkeit dabei. Nun mag man sagen, Ausnahme. Nein, keine Ausnahme, weil ich nirgendwo in meiner Bibel, in meinem Neuen Testament lesen kann, dass es Sakramente gibt, die heilsnotwendig sind. Es gibt nur einen einziges, was notwendig ist. Dass ich zum lebendigen Glauben komme, dass ich glaube, was in der Bibel steht und das für mich persönlich in Anspruch nehme. Das ist das Einzige, was Gott von uns erwartet. Und dass ich da mein Leben in dem Maße, wie es mir möglich ist, so ausrichte, dass Gott daran Freude hat. Aber das Abendmahl hat an diesem Punkt keine Bedeutung. Darum die letzte Frage. Ja, was bedeutet es denn dann für uns? 1. Korinther 10, 16 und 17 lesen wir, wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir dann nicht gemeinsamen Anteil am Segen des Blutes Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsamen Anteil am Segen des Leibes? Wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Das Abendmahl möchte uns, und das ist die Faustformel, kurz gesagt, im Abendmahl möchte Gott uns durch Jesus Christus nach Leib, Geist und Seele gut tun. Er möchte uns segnen. Er möchte uns sagen, du bist mein geliebtes Kind. Du darfst zu mir kommen, so wie du bist. Mit all dem, was dich beschäftigt, belastet. Ja, auch mit all dem, was vielleicht in meinen Augen nicht so ganz okay ist zurzeit in deinem Leben. So darfst du kommen. So bist du von mir eingeladen. So habe ich Judas eingeladen und den Thomas und den Bartholomäus und den anderen Judas und den Johannes und den Jakobus. So habe ich sie eingeladen. Und so haben wir zusammen das Abendmahl gefeiert. Und so habe ich es ihnen gesagt, gebt es weiter in einer neu gegründeten Gemeinde. Ich bin in den Zeichen von Brot und Wein da, um euch zu segnen, um euch Gutes zu tun, um euch die Liebe zu geben, die ich euch ja im Prinzip jetzt nicht mehr leibhaftig geben kann, weil ich ja zum Vater gehe, sagt er zu seinen Jüngern. Aber in den Zeichen von Brot und Wein sollt ihr begreifen, wie sehr ich euch liebe. Und darum ist das, hat das Abendmahl mehrere Bedeutungen. Es ist dieser starke Ausdruck der Gemeinschaft mit Jesus, aber auch der Gemeinschaft untereinander. Die unterschiedlichsten Menschen sitzen hier heute. Aber bei Jesus treffen wir uns und können Gemeinschaft haben. Wir bleiben unterschiedliche Menschen. Wir bleiben unterschiedlich in unseren Erkenntnissen, auch in unseren theologischen Überzeugungen. Wir bleiben unterschiedlich in der Art und Weise, wie man manches sehen kann oder wie man manches deuten kann. Wir bleiben sogar unterschiedlich in der Art und Weise, dass ich sage, die Chemie zwischen dir und mir ist nicht die beste. Und doch können wir uns bei Jesus treffen und sagen, um Jesu willen wollen wir alle das Beste und lieben uns. Und ich segne auch den, den ich gar nicht so gerne mag. Weil Jesus ihn segnet. Und ich kann mit dem, der mir querkommt, genauso gut, weil Jesus mit ihm kann. Und das zeigen wir im Abendmahl. Darum ist diese Gemeinschaft, die Abendmahlsgemeinschaft so intensiv. Das Abendmahl hat eine seelsorgerliche Dimension. Bei Jesus dürfen wir abladen, was uns belastet, was uns bedrückt, was uns runterzieht. Und wenn das Abendmahl unter Umständen eingebettet ist in Zeiten des Gebetes, des Lobpreises, der Segnungen oder des persönlichen Gespräches, hier ist ja auch eine Gemeinde frei in der Kreativität, dann können wir für Jesus vielleicht sogar noch viel, viel tiefer erfahren. Das Abendmahl ist für mich auch eine Zurüstung für den Alltag. Jesus sagt uns im Abendmahl, wie sehr sich unsere Herzen, sein Herz und mein Herz verbinden. Und das kann dann morgen am Arbeitsplatz ebenfalls noch tragen. Und er möchte uns das schenken, was unsere Seele im Abendmahl wirklich braucht. Und das ist auch völlig unterschiedlich. Der eine braucht Zuspruch und Segen, der andere braucht Ermahnung, der nächste braucht ein lehrendes Wort, der nächste braucht ein tröstendes Wort, der nächste braucht nur die Gemeinschaft miteinander, der dritte braucht einfach nur Ruhe und Zeit, um mal über manches nachzudenken, beim vierten kommen die Tränen, beim fünften erheben sich die Hände zum Lobpreis. Es ist völlig unterschiedlich, in welcher Stimmung und in welcher Haltung wir zum Abendmahl gehen. Das ist okay. Das ist total okay. Ja. Liebe Gemeinde, eigentlich ist das Abendmahl ein wunderschönes Thema, wenn es uns als Christen nicht so schwierig oft präsentiert wird. Eigentlich können wir die ganzen Hürden des Abendmahls mal ein bisschen runterfahren in den großen Kirchen. Und eigentlich können wir sagen, danke Jesus für dein Opfer. Und wir wollen dich ehren. Und gerade in den Zeichen von Brot und Wein ehren wir dich jetzt. Denn du hast uns erlöst und wir stehen als Christen zusammen mit einer lebendigen, ewigen Hoffnung. So wünsche ich mir, dass wir das Abendmahl heute feiern und dass ihr es als eine ganz persönlich segensbringende Erfahrung auch dann erlebt. Amen.